Am Wochenende wurde im Iran ja nun ein neuer alter Präsident gewählt. Nun ist dieses Präsidentenamt ja nur eine Position in diesem Machtgefüge in der Islamischen Republik. Welche faktische Macht hat denn der Präsident überhaupt im Iran?
Sie haben völlig recht, dass das nur eine Position ist. Vor allem muss man erstmal natürlich sagen, man weiß ja noch gar nicht, ob der alte Präsident wiedergewählt wurde, sondern das würde sich erst herausstellen, wenn es irgendeine unabhängige Untersuchung darüber gäbe. Und das ist ausgesprochen unwahrscheinlich, wenn nicht ausgeschlossen, dass es zu irgendeiner unabhängigen Kommission kommt. Man wird also wahrscheinlich niemals wirklich wissen, ob der Amtsinhaber Ahmadinejad jetzt tatsächlich die Mehrheit der Stimmen bekommen hat. Aber Sie haben nach dem Machtgefüge gefragt. Das ist im Iran ausgesprochen kompliziert. Man kann sich den Iran nicht vorstellen wie so eine monolithische Diktatur, wie sie vielleicht unter Saddam Hussein im Irak geherrscht hat, wo es ein Machtzentrum gab, von dem aus mit brachialer Gewalt die ganze Gesellschaft kontrolliert wurde, sondern der Iran ist unzweifelhaft eine Diktatur. Trotzdem gibt es ein sehr kompliziertes Institutionengeflecht. Es gibt auch Wahlen in diesem Institutionengeflecht und in dieser Diktatur, zum Beispiel zum Parlament oder eben diese Präsidentschaftswahlen. Es ist allerdings eine weit verbreitete Fehlwahrnehmung im Westen, dass der Präsident irgendwie quasi die entscheidende Figur der iranischen Politik wäre. Man denkt dann sehr schnell an den amerikanischen Präsidenten, der wirklich de facto eine ausgesprochen starke Machtrolle im amerikanischen System hat. Das ist im Iran ganz und gar nicht der Fall. Die eigentliche politische und gesellschaftliche Macht im Iran liegt beim sogenannten obersten geistlichen Führer und bei dem Wächterrat. Dieser oberste geistliche Führer wird eben nicht vom Volk gewählt, sondern das wurde nach der Revolution mehr oder weniger verfügt, beziehungsweise von diesem Wächterrat wurde er dann eingesetzt. Das war von der Revolution 79 bis zu seinem Tod 89 Ayatollah Khomeini, also der Führer dieser islamischen oder sich selbst als islamisch begreifenden Revolution. Und seit 1989 ist das Ali Khamenei, also auch heute noch ist Ali Khamenei der sogenannte oberste geistliche Führer der Islamischen Republik Iran. Und bei dem sind tatsächlich die Machtbefugnisse konzentriert. Um das nur an zwei, drei Beispielen deutlich zu machen, Oberbefehl über die Streitkräfte, Oberbefehl über die Pastoran und die Basiji, also die paramilitärischen, sehr hochgerüsteten und hochideologisierten militärischen Gruppierungen und Milizen im Iran, das liegt ausnahmslos bei diesem obersten geistlichen Führer. Die Leitlinien auch der Außenpolitik und insbesondere auch die Entscheidung über das ja sehr umstrittene Nuklearprogramm im Iran liegt ebenfalls nicht beim Präsidenten, sondern bei diesem obersten geistlichen Führer. Und damit ist, glaube ich, schon sehr deutlich, dass die tatsächliche Macht eben nicht im Präsidentenamt konzentriert ist. Nichtsdestotrotz hat dieses Präsidentenamt natürlich eine gewisse Bedeutung, die sich allerdings eher auf der Ebene von symbolischer Politik darstellt. Wer im Iran Präsident wird, das sagt dann immer auch etwas aus, auf wen dieser oberste geistliche Führer gerade setzt. Und es war ja auch bei dieser Wahl so, dass im Vorfeld Ali Khamenei sich ganz eindeutig für den Amtsinhaber Ahmadinejad ausgesprochen hat. Und Ali Khamenei hat auch kurz nach der Wahl, also wo noch kein Mensch wissen konnte, ob der nun wirklich gewonnen hat oder nicht, Ahmadinejad zu diesen Wahlen gratuliert, also ihn quasi offiziell zum Wahlsieger erklärt.
Nun gingen ja auch so relativ schnell gleichlautende Wahlergebnisse ein. 2/3 für Ahmadinejad, rund 1/3 für seinen wichtigsten Herausforderer Hussein Mousavi, auf den wir gleich noch eingehen würden. Ja. Dennoch waren ja auch Außenstehende überrascht, wie rege dann doch der Wahlkampf war und vor allem wie heftig die Proteste nach dieser Bekanntgabe der Wahl, die halt von vielen Menschen vielleicht als manipuliert auch empfunden wurde im Iran. Wie groß ist denn derzeit die Unzufriedenheit mit dem derzeitigen Regime im Iran?
Die augenblickliche Situation nötigt einen weitgehend zu Spekulationen. Wir kennen alle die Fernsehbilder, wir kriegen sehr unterschiedliche Informationen aus dem Iran. Es ist klar, es gibt Massendemonstrationen, und zwar nicht nur in Teheran, sondern mittlerweile wohl in allen großen Städten im Iran. Es ist sehr schwer einzuschätzen, inwiefern das glühende Anhänger von Mousavi sind, die sich einfach betrogen fühlen, weil sie meinen, zumindest die Deutlichkeit dieses Ergebnisses könne auf keinen Fall stimmen, oder inwieweit sich dort bereits auch die ja ebenfalls sehr zahlreichen Menschen mit einmischen, die das Regime der Islamischen Republik Iran, also auch in seiner leicht gemäßigten Form, wie Mousavi sie präsentiert, tatsächlich ablehnen. Also was wir auch von Exil-Iranern hören und von Iranern, die mit Iranern in Iran natürlich im Kontakt sind, dürfte das immer mehr zunehmen, dass natürlich auch die Leute, die eine grundlegende Kritik, wie ich finde, eine sehr berechtigte und richtige grundlegende Kritik an der Islamischen Republik Iran formulieren, die Chance natürlich nutzen, um den allgemeinen Unmut gegen dieses Regime zum Ausdruck zu bringen. Ich glaube allerdings auch, aber wie gesagt, man ist da im Augenblick noch sehr auf Spekulationen angewiesen. Ich glaube allerdings auch, dass viele derjenigen, die Mousavi gewählt haben, keine glühenden Anhänger von Mousavi sind, sondern Leute, die sehr allgemein unzufrieden sind, aber gehofft haben, dass zumindest eine leichte Verbesserung, zumindest was die innenpolitische Situation angeht, herbeigeführt werden könnte. Und die fühlen sich schlicht und einfach betrogen und enttäuscht in ihren Hoffnungen, beziehungsweise sie haben sich vielleicht auch einfach täuschen lassen. Sie haben noch einmal, wie damals bei der Wahl von Khatami, der ebenfalls als Reformer gehandelt wurde, offensichtlich haben viele geglaubt, dass eben doch eine gewisse Reformierbarkeit dieses Regimes möglich ist. Und die Entwicklung der letzten 3 Tage zeigt, glaube ich, nochmal sehr deutlich, dass dieser Hardcore-Flügel des Regimes, der sich zumindest in seinem, also gar nicht so sehr inhaltlich, aber von seinem Auftreten her doch eben unterscheidet von diesen etwas moderateren Kräften, dass sie überhaupt nicht gewillt sind, dass sie keine Sekunde daran denken, dass sie ihre Machtpositionen eventuell aufgeben möchten.
Vielleicht bleiben wir gleich mal bei dem Herausforderer Hussein Mousavi. Der war ja nun die zweite Kraft, auf die im Westen ja auch viel gegeben worden ist. In deutschen Medien wurde er gerne als Reformer bezeichnet. Vor der Wahl hatte er sich ja allerdings auch relativ klar bekannt dazu, dass er auf dem Boden der Islamischen Revolution von 1979 stünde. Und diese Wahlfarbe Grün kann man ja eigentlich auch nur als klares Bekenntnis zum politischen Islam interpretieren. Steckt denn hinter dieser Bezeichnung Reformer jetzt eigentlich sehr viel, ich möchte mal sagen, westliches Wunder? Denken, oder ist jemand wie Mousavi schon auch ein Hoffnungsträger für die Politik?
Das ist ausgesprochen interessant zu beobachten, wer schon alles zum Reformer erklärt wurde. Und das verschiebt sich sozusagen immer weiter. Stimmt, er wurde im Westen so dargestellt. Aber Sie haben selber völlig richtig gesagt, er hat sich zu den Grundwerten der Islamischen Republik Iran bekannt. Und es kann auch überhaupt kein anderer Kandidat zu diesen Wahlen antreten, der sich nicht zu diesen Grundwerten der Islamischen Republik Iran bekennt. Auch bei diesen Wahlverfahren, sowohl bei der Präsidentschaftswahl als auch bei der Parlamentswahl, findet vorher so eine Art Screenings statt, wo sämtliche Kandidaten für diese Wahlen vom obersten geistlichen Führer bzw. vom Wächterrat abgesegnet werden müssen. Also die bestimmen vorher erstmal, wer überhaupt dort antreten darf. Und natürlich dürfen nur Leute antreten, die vom Wächterrat quasi den Siegel kriegen, dass sie eben die Grundlagen der Islamischen Republik Iran, das ist vor allem diese übergeordnete Herrschaft der Rechtsgelehrten und die sehr rigide Anwendung der Scharia, also des islamischen Rechts, dass sie die eben nicht in Zweifel ziehen. Auch wenn man sich die Geschichte von Mousavi anguckt, ist es merkwürdig, wenn man den jetzt in dem Sinne zu einem Reformer erklärt, dass man sagt, eigentlich ist das jemand, der die ganze Republik dort reformieren möchte und mit dem bisherigen Regime nichts zu tun hat. Mousavi war während der Zeit des Iran-Irak-Krieges Premierminister im Iran, ein Amt, was später abgeschafft wurde und dessen Befugnisse auf andere Institutionen übergegangen ist. Einerseits ist er in dieser Zeit als ein sehr, sehr überlegter Wirtschaftsmanager quasi in Erscheinung getreten. Also er hat diese Kriegsökonomie relativ geschickt verwaltet. Gleichzeitig ist er maßgeblich mitverantwortlich gewesen für diese Zeit, für die Ausschaltung der Opposition. Das heißt, in seiner Amtszeit sind mehrere 10.000 Oppositionelle im Iran ermordet worden. Und er als Premierminister hatte natürlich ganz eindeutig die Mitverantwortung zu tragen. Das war ein ganz enger Vertrauter von Ayatollah Khomeini. Es wurde dann oft im Westen so dargestellt, dass man gesagt hat, ja, aber danach hätte er sich aus der Politik zurückgezogen und hätte sich gewandelt und sei dann eben ein Reformer geworden. Mousavi ist bis heute Mitglied im Rat für islamische Kultur und die Aufgabe dieses Rates ist ganz einfach, die Grundzüge, die Grundwerte dieser Islamischen Republik Iran aufrechtzuerhalten und die iranische Gesellschaft vom sogenannten westlichen Einfluss zu reinigen. Das heißt zum Beispiel, innenpolitisch gesehen haben sich Leute wie Mousavi und Ahmadinejad nicht darüber gestritten, ob man zum Beispiel den Schleierzwang aufrechterhalten soll oder nicht, sondern es geht immer darum, wie man das am besten aufrechterhält. Und da ist jetzt natürlich der Punkt, wo einige, gerade der jüngeren Leute im Iran, in den Teheran, offensichtlich doch gewisse Hoffnungen in Mousavi gesetzt haben, der sich im Rahmen des Wahlkampfs relativ weit vorgewagt hat und darüber spekuliert hat, ob man diese sogenannte Sittenpolizei abschaffen soll, also die vor allem Frauen terrorisiert, wenn irgendwie deren Kopftuch ein wenig verrutscht ist und so etwas. Aber zu keinem Punkt hat er irgendwie die Grundzüge der Islamischen Republik Iran in Frage gestellt.
Werfen wir vielleicht zum Schluss nochmal einen Blick nach vorne. Das Mullah-Regime feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen. Innerhalb dieser 30 Jahren gab es auch immer wieder Proteste, die dann blutig niedergeschlagen worden sind. Vor 10 Jahren waren es vor allem die Studenten, die auf die Straße gegangen sind. Aus Ihrer Perspektive, die Sie nun den Iran schon seit Jahren beobachten, was würden Sie sagen, besteht derzeit eine reelle Chance auf eine grundsätzliche Änderung oder wie wird es in den nächsten Wochen und Monaten weitergehen?
Das sind natürlich meine schwierigsten Fragen, wenn Sie mich was über die Zukunft fragen. Ich kann in erster Linie meiner Hoffnung erstmal Ausdruck geben, dass sich diese Protestbewegung weiterentwickeln wird und vor allem, dass sie sich radikalisieren wird, also dass sie sich nicht in die Falle begibt und wirklich alle ihre Hoffnungen auf jemanden wie Mousavi zu projizieren. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass das im Augenblick passiert. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass sich diejenigen Leute, die völlig zu Recht eben eine grundsätzliche Opposition zu diesem Regime haben, versuchen, die Chance zu nutzen, die sich da im Augenblick eröffnet. Und natürlich ist es eine Chance, denn niemand kann vorhersagen, wie sich die Dynamik von so einer Massenprotestbewegung, in welche Richtung die sich entwickelt. Trotzdem muss man diese Hoffnung auch gleich wieder dämpfen. Also es ist, wie gesagt, es ist natürlich eine Chance, weil endlich irgendwas in Bewegung gerät in diesem Regime und die Leute plötzlich den Mut fassen, massenhaft auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren. Man muss sich allerdings bewusst darüber sein, dass die Leute, gegen die sich dieser Protest richtet, dass das nicht nur die radikalsten und konservativsten Flügel innerhalb dieses Regimes sind, sondern dass das auch jene Flügel sind, die bereits ganz klar unter Beweis gestellt haben, dass sie jederzeit bereit sind, die ihnen zur Verfügung stehenden Macht- und Gewaltmittel hemmungslos einzusetzen. Das heißt, wenn sich diese Leute, vor allem wenn sich die Revolutionswächter, die Pastoran, in ihrer Macht ernsthaft bedroht sehen, dann muss man mit massiver Gewaltanwendung gegen die Protestierenden rechnen. Und kein Mensch kann vorhersagen, was das dann bedeutet. Also ob das einfach in einem Blutbad endet und diese Bewegung niedergeschlagen wird, ob das zur Massensolidarisierung innerhalb der Bevölkerung führt bis zum Generalstreik, wo dann selbst dieser Einsatz von Gewalt im Regime eventuell nichts mehr nutzen könnte. Auf jeden Fall wird es, glaube ich, mit darauf ankommen, ob diese Leute, wenn es sich denn soweit radikalisiert, Unterstützung aus dem Ausland erfahren. Das heißt, sowohl durch westliche oder auch andere Regierungen, für die ja zum Beispiel die Frage ist, ob sie diese Wahlen jetzt anerkennen oder nicht. Aber insbesondere auch, ob es sowas wie ganz klassisch gesprochen eine internationale Solidaritätsbewegung gibt, die diesen Leuten einfach versucht, den Rücken zu stärken und beispielsweise auch meinetwegen in ganz Europa Solidaritätsdemonstrationen für diese Leute organisiert. Es gab ja bereits Demonstrationen in ein paar europäischen Hauptstädten, in Berlin vor der iranischen Botschaft, in London waren ungefähr 1000 Leute vor der iranischen Botschaft, wo auch natürlich sowohl Anhänger von diesem Pseudoreformer Mousavi, als aber eben auch die tatsächliche, auf wirkliche Umstürzung im Iran zielende Opposition demonstriert. Und natürlich werden da alle Leute aufgerufen, die auch nur irgendwie noch einen Gedanken an die Emanzipation verschwenden, sich an sowas zu beteiligen. Worauf das wirklich hinausläuft, wage ich nicht wirklich vorherzusagen, aber auf jeden Fall passiert da etwas und man muss versuchen, das Beste draus zu machen, ohne sich den Illusionen hinzugeben, dass dieses Regime durch ein paar Massendemonstrationen irgendwie aus dem Amt gejagt werden kann. Also dazu bedarf es sehr viel mehr.